Campus Radio. Bringt auch was zwischen den Ohren.
Gut, dann sind wir wieder zurück mit dem Interview mit Dima, Politikwissenschaftsstudent an der TU Dresden und in der Ukraine aufgewachsen mit Verwandtschaft in Russland und der Ukraine. Wir haben im letzten Teil des Interviews über ukrainische Eliten und verschiedene Machthaber in der Ukraine gesprochen. Jetzt würde ich gerne nochmal, um auf die aktuelle Krim-Krise nachher zurückzukommen, darüber sprechen, wie denn tatsächlich aktuell die Berichterstattung in Deutschland aussieht. Zum Beispiel wird ja oft über den westlichen Teil der Ukraine gesagt, da ist sehr viel eitel Sonnenschein, was aber ja de facto, man sieht Timoschenko, was wir vorhin schon angesprochen hatten, nicht der Fall ist. Gerade wenn wir uns angucken, die Freiheitspartei, wo jetzt ein Abgeordneter den TV-Chef des ukrainischen Staatsfernsehens aus seinem Büro quasi geprügelt hat und ihn zum Rücktritt gezwungen hat. Kann man dieser westlich eingefärbten Berichterstattung eigentlich in dieser Hinsicht noch überhaupt trauen? Ist das noch vernünftige Berichterstattung oder machen wir uns ein hier viel zu einseitiges Bild?
Ich würde schon sagen, also wenn man die deutsche Medienlandschaft ist ja sehr breit aufgestellt und überhaupt, dass jetzt gezeigt wurde, dass der da jetzt verprügelt wurde und so, das ist ja auch schon gut und ist ja jetzt nicht, also ist klar, es wird ein antirussisches Bild vielleicht grob durch die Medien gezeichnet, aber dadurch, dass wir eben auch erfahren, dass halt eben die rechten Kräfte dort ausschreiten, also Gewalt anwenden und wenn man mal ein paar kleinere Formate im Internet liest, ich meine, es gibt ja auch so linke Medien natürlich, die wieder einen anderen Blick haben, aber auch auf der FAZ sich Artikel durchliest, ein bisschen tiefer geht, also nicht nur die Titel, also nicht die Schlagzeilen immer verfolgt, sondern auch mal in die Kommentare geht und da schaut, weiter Verlinkung geht. Also ich glaube, man kann sich ja schon in Deutschland ein sehr, sehr gutes Bild von der Lage machen. Jetzt wenn man jetzt nur Tagesschau schauen würde, vielleicht nicht so tiefsinnig, natürlich nicht, aber das ist, ich denke mal, jeder, der sich so ein bisschen mit Politik beschäftigt, weiß das auch. Man schaut Tagesschau, um Informationen zu bekommen und danach recherchiert man eben weiter und schaut schaut in anderen Medien nach, was haben die und die für Meinungen. Ich meine, in Deutschland gibt es genug Vertreter, die, sag ich mal, in Anführungsstrichen Russland verteidigen, also gegen das Russland-Bashing sind und so ein bisschen versuchen auch eine andere Perspektive zu zeigen. Ich glaube, in Deutschland kann man auf jeden Fall auf diese Perspektiven zugreifen. Und jetzt nochmal zu der anderen Geschichte. Ich meine, unsere Medien sind natürlich auch so die staatstragenden Medien sind natürlich auch haben natürlich auch eine Auflage, so ein bisschen für Stabilität zu sorgen und auch so ein bisschen unsere Interessen auch zu verteidigen. Und deswegen, klar, ist es dann berechtigt, wenn man die Menschenrechtsverstöße von Russland kritisiert. Das ist natürlich unser Maßstab. Aber wir müssen ja genauso natürlich schauen, dass in Russland gibt es ja natürlich auch Medien, in der Ukraine gibt es Medien und die Medien müssen ja auch so funktionieren, dass sozusagen auch die Gesellschaft da auch ein bisschen dahinter steht, hinter dem Staat. Und deswegen, also die, sag ich mal, die russische, wenn man es hier sagt, mal halt die russische Propaganda in Russland, die sozusagen die Russen da mobilisiert und dafür das Krim-Referendum gewinnt und was auch immer. Das wird jetzt hier als Propaganda abgestempelt. Aber ich meine, das ist ja auch, die Russland hat Interessen und Putin profiliert sich ja dadurch auch innenpolitisch und diese wirtschaftliche Schwäche, die es da gab, wird jetzt versucht, durch diese harte Hand realpolitisch international wieder wettzumachen und die Leute für Sympathien zu gewinnen, natürlich. Und natürlich in der Ukraine jetzt, wurde ja dieser TV-Direktor da rausgeboxt. Der hat ja zuvor ja auch eher pro-russisch Berichterstattung geliefert, natürlich, war ja vorher unter Janukowitsch. Und auch so entsprechend die Sendeanstalten haben natürlich dann, je nachdem, was für eine politische Führung da ist, wird da natürlich so ein bisschen Hofberichterstattung geliefert. Es würde jetzt halt mit Gewalt rausgeboxt. Aber ich wollte noch dazu sagen, dass das jetzt hier nicht damit zusammen ein einseitiges Bild entsteht, als damals die pro-westliche Regierung, also Juschenko, Timoschenko, von Janukowitschs Regierung abgelöst wurde, gab es ähnliche Situationen, dass sozusagen Janukowitsch Schlägertrupps in Anführungsstrichen im Westen seine Leute reingeboxt hat, sage ich mal. Also so funktioniert die Politik in der Ukraine. Denn wenn der, sag ich mal, der Konkurrent die Regierungsbank verlässt, dann hat man sozusagen als Regierender dann nicht das Recht, aber naja, man hat dann die Mittel und so, den Konkurrenten dann möglichst effektiv auszuschalten und dann gehören dann solche Einschüchterungsmaßnahmen dazu. Das geschieht jetzt nicht nur von den rechten Kräften. Natürlich, mir macht halt die Sorge, es sind jetzt rechte Kräfte, die Gewalt wird angewendet, also die Mittel sind die gleichen wie vielleicht unter Janukowitsch-Schlägertrupps, aber die Ideologien, die die Rechten verfolgen, die kritisiere ich schon und dass die EU sich mit denen sympathisiert und auch unsere Berichterstattung da so ein bisschen, sage ich mal, zu oberflächlich bricht und das ein bisschen marginalisiert, das finde ich auch sehr gravierend und bereitet mir Sorgen, denn klar, also was ich sehr erstaunlich fand, es gab ja vor kurzem diese Rede von Gysi über die Krim-Krise, ich glaube letzte Woche, der ja dann diesen Svoboda oder Dmytro Jarosch, er hat auf jeden Fall einen von den Rechten zitiert. Und das Zitat war von 2004, es war etwas veraltet so. Was mich dann sehr erstaunt hat, dass am nächsten Tag in den ukrainischen Medien die Rechten dann auf einmal in Anzug vor eine Pressekonferenz gegeben haben und die Vorwürfe von Gysi zurückgewiesen haben. Und das Zitat sei von 2004 und das ist ja schon veraltet. Stimmt nicht mehr, wir machen jetzt hier Realpolitik, das sind ganz andere Verhältnisse. Das fand ich sehr erstaunlich, hat mir so ein bisschen erschrocken, denn zuvor hat man immer diese Rechten in der Ukraine immer in ihren Tarnuniformen gesehen und einen Tag nachdem Gysi seine Rede im Deutschen Bundestag hält, steht er in der Ukraine bei der Pressekonferenz im Anzug da und relativiert seine rechten Ansichten.
Also man schaut also offensichtlich auch in der Ukraine ganz genau hin, was der Westen und was der Russen, was Russland an Berichterstattung über die Krise liefert.
Ganz genau, also ja.
Um auf die Krim-Krise aktuell nochmal zurückzukommen, die EU will heute am Donnerstag, den 20. neue Sanktionen verhängen, schärfere Sanktionen. Generell wird auch in den Medien ein Bild gezeichnet, dass viele Deutschen laut einer neuen Umfrage so ein bisschen unterstützen, und zwar, dass die EU so ein bisschen zu sanft an die ganze Sache rangeht und damit Deutschland halt auch. Was hältst du von der Sanktionspolitik der EU?
Naja, Sanktionen sind eigentlich immer negativ. Sanktionen bedeuten, wir wollen mit euch nichts mehr zu tun haben oder ist nicht direkt so, aber ich meine, Sanktionen ist ja das Gegenteil von Dialog. Ich meine, man hat Russland 15 Jahre ignoriert, jetzt hat man sie dahingehend so weit provoziert, dass sie sozusagen diesen realpolitischen Ausraster auf der Krim hatten und jetzt kommt man mit Sanktionen, anstatt mit Russland zu reden. Das halte ich vollkommen für falsch. In Russland wird das auch, werden die Sanktionen natürlich auch ablehnend angenommen und die in Anführungsstrichen pro-russische Propaganda, wenn man das jetzt hier mit westlichen Worten formulieren möchte, sieht sich dadurch auch noch bestätigt. Die Medienhetze kann jetzt in Russland weitergehen und hier geht sie bei uns weiter. In Russland ist die USA der Feind und der Westen und durch diese Sanktionen wird das Bild einfach gestärkt und das halte ich für falsch. Das ist einfach nur eine Zuspitzung der Situation, die nicht sein muss und das ist so eine Spirale, die vielleicht sich nicht aufhalten lässt und ich um Gottes Willen keine Eskalation haben.
Und was würdest du glauben, was effektiver wäre, um eine weitere Eskalation der Lage zu verhindern? Weil ich meine, es ist ja nicht so, dass man nicht versucht, in den Dialog mit Russland zu treten, aber aktuell sieht es ja wohl so aus, als wäre da im Moment kein Dialog mehr möglich. Also scheint es ja eigentlich nur realistisch, dass Sanktionen die einzige Möglichkeit sind, um die Russen so empfindlich zu treffen, dass sie wieder an den Verhandlungstisch kommen.
Ist vielleicht eine Möglichkeit, weiß nicht. Ich glaube eher, das Problem liegt darin, dass die EU eigentlich faktisch keine Macht hat. Eigentlich ist es jetzt eine Auseinandersetzung zwischen USA und Russland. Also es geht ja jetzt um Geopolitik und es ging um die Krim-Krise und dass Russland so ein bisschen wieder seinen Machtanspruch da international aufzeigt und die USA fühlt sich durch auch provoziert und muss natürlich jetzt Härte zeigen. Die EU ist da eher nebensächlich, würde ich sagen, und die wirtschaftliche Situation der EU interessiert ja auch die USA nicht, wie man mitbekommen hat. Das sind ja die unterschiedlichen Meinungen. Das Zitat von Nudeln, Fakt der EU, spricht ja auch für sich. Deswegen denke ich, dass Deutschland vor allem auch in einer sehr großen Zwickmühle steckt. Und das ist halt schade. Das Problem ist halt, wenn man jetzt sich Russland zu sehr annähern würde, was ich jetzt befürworten würde. Also ich bin natürlich für einen Dialog mit Russland. Man hätte das schon damals, nachdem Putin seine Rede gehalten hat, machen müssen. Das Problem ist halt, dass Deutschland in der Zwickmühle steckt, im westlichen Bündnissystem. Wir haben den USA auch viel zu verdanken und für die USA ist Russland eben der Feind und wenn wir jetzt nicht Russland zu sehr annähern, haben wir halt das Problem, dass wir es uns mit der USA verscherzen könnten und die verprellen und das ist halt auch nicht in unserem Interesse, weil wir haben ja unseren Wohlstand aufgrund der Hilfe der USA aufgebaut und das ist halt für mich leider, also ich sehe darin einfach nur eine Zwickmühle und diese Sanktionen und die Merkel hat ja auch für leichte Sanktionen geworben, ist ja ein Zeichen dafür, das ist ja schon so ein bisschen, man merkt ja, okay, man möchte Russland doch nicht so sehr schaden. Wenn da jetzt von ein paar Leuten da die Konten eingefroren wurden und die Einreise gestoppt, ist ja jetzt nicht so die harte Sanktion. Ich glaube, das ist so ein bisschen, kommt jetzt dieses durch, dass man sagt, okay, Russland ist noch bei uns auf dem Kontinent, wir haben wirtschaftliche Beziehungen mit Russland, wir möchten uns nicht so sehr mit denen verscherzen. Und ich weiß nicht, was es noch für Kanäle gibt, da diese Kontaktgruppe gab es ja, die vorgeschlagen wurde, die von Russland abgelehnt wurde, glaube ich. Ich weiß nicht, also es sollte auf jeden Fall ein Dialog stattfinden, ist meine Meinung. Aber wie gesagt, das Problem ist halt, die Gefahr ist bei so einem Dialog und bei einer zu starken Annäherung an Russland, dass man sich es eben mit der USA verscherzt. Das ist meine Ansicht, glaube ich. Also das denke ich auch, dass Deutschland eben halt da in der Zwickmühle ist.
Aktuell geht der Trend ja eher dahin, dass die Dialoge komplett ausgesetzt werden und eine Eskalation der Lage scheint ja jetzt nicht mehr ganz so unwahrscheinlich. Wie siehst du das? Hast du das Gefühl, dass wir tatsächlich faktisch an der Schwelle eines eventuell sogar dritten Weltkriegs stehen oder hältst du das für viel zu übertrieben?
Ich weiß nicht. Also die Angst schwingt natürlich mit und es gibt ja auch so eine Aussage, die Geschichte wiederholt sich, aber sie wiederholt sich immer anders als erwartet. Deswegen sage ich da, ja, lass uns abwarten und schauen, was kommt. Ich will jetzt nicht irgendwie mutmaßen. Okay, gut, ich versuche mal, wenn ich jetzt vorsichtig formuliere, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht noch, jetzt wenn es ganz schlimm kommt, dass die Ukraine einfach geteilt wird und dass dann der eiserne Vorhang nicht mehr durch Deutschland verläuft, sondern vielleicht durch die Ukraine. Wer weiß, ob das überhaupt dahin kommt, aber dann der Osten und der Süden der Ukraine mit der Krim zusammen sich an Russland angliedert, Kiew dann pro-westlich wird und da sind so ein bisschen die Fronten verschärfen. Wenn es jetzt hart auf hart kommt, weiß nicht, ob da jetzt eine Eskalation kommt. Ich meine, man hat jetzt heute gelesen, das ukrainische Militär plant mit der NATO und mit amerikanischen und britischen Truppen Manöver. Okay, das ist natürlich so ein bisschen Säbelrasseln, auch als Russland jetzt vor kurzem diese Interkontinentalrakete da getestet hat. Ich meine, das machen die dauernd. Nur weil es jetzt aktuell eine Krise gibt, wird das hochgepauscht. Okay, das Militärmanöver da unten an der Krim, gut. Aber ich halte das alles ein bisschen für Säbelrasseln und auch die Besetzung der Krim. Man sagt ja, die hatten ja da irgendwelche verkleidete Militärs und so weiter. Man muss ja auch natürlich sagen, dass Russland vertraglich bis 2042 bis zu 25.000 russische Soldaten auf der Krim stationiert haben darf. Es sind eine russische Schwarzmeerflotte befindet sich an der Krim. Also es sind schon russische Streitkräfte auf der Krim. Also das ist jetzt, das darf man jetzt auch nicht vergessen. Natürlich wurde dieser Vertrag damals von der pro-russischen Regierung eingeleitet und ja, aber die Krim hatte schon immer einen autonomen Status. Die wünschenswertere Variante wäre natürlich, dass man sich so ein bisschen, ich von Genscher hatte in der Washington Post einen interessanten Vorschlag, dass man sich einigt, dass die Ukraine nicht Mitglied der NATO wird und dass man eben über, ja, eher eine Annäherung an einen Kompromiss arbeitet. Und eine föderale Gliederung der Ukraine wäre natürlich sinnvoll, dass man sozusagen, man hat einen Ostteil oder Südrussland, Ostrussland, Südukraine, Ostukraine, die Krim als autonome, dann die im Westen der Ukraine, die Republik, also die Teile da. Wenn man das alles föderal gliedern würde, dann und einen Repräsentanten hat, der die gesamte Ukraine repräsentiert, wäre natürlich am wünschenswertesten, wenn die Ukraine weiterhin souverän bleiben möchte. Aber dadurch, also ich glaube halt einfach, die Ukraine ist zu sehr im Osten zu sehr an Russland angebunden. Es ist Transitland, es ist, hat leider das Schicksal getroffen, ein Grenzland zu sein.
Und muss jetzt mit den Folgen davon leben?
Ja, und mit dem Spielball, also ich meine, es ist ja wirklich, wenn man die Geschichte anschaut, es geht echt mehrere Jahrhunderte zurück, diese Teilung, und Ukraine hat noch nie war eigentlich sehr selten selbstständig, und wenn es das so war, dann meistens waren auch immer die Eliten, meistens russische, also vom Zarenreich, oder als es unter dem Einfluss von Polen-Litauen stand, versucht natürlich Polen diese Assimilation der Bevölkerung. Und die Ukrainer waren meistens eher die Bauern auf dem Land, und wer dann jetzt in den Städten regiert hat, darauf hatten die größtenteils immer keinen Einfluss. Und ja, ich denke mal, so ist es jetzt auch aktuell. Und diese Zuspitzung, klar, wir bezeichnen es jetzt als Krise, aber eigentlich ist es eine historische Normalität. Und diese 20-jährige Unabhängigkeit der Ukraine war dann der Ausnahmezustand.
Dima, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Interview, das du uns heute gegeben hast, für die Einblicke in erstens dein Familienleben beziehungsweise die Gedanken, die gerade in Russland beziehungsweise in der Ukraine in der Verwandtschaft durch den Kopf gehen, und vor allen Dingen für deine Meinung rund um Maidan-Bewegung, Krise etc. Vielen Dank, dass du da warst.
Campus Radio im Netz unter www.campusradiodresden.de